Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette.
Heute mein Gast, Professor Dr. Dr. Manfred Spitzer. Guten Morgen. Ich grüße Sie ganz herzlich. Stellen Sie kurz vor, Sie sind Professor für Psychiatrie an der Uni Ulm und seit 1998 ärztlicher Direktor der Psychiatrischen Uniklinik in Ulm. Sie haben unter anderem einen Spiegel-Bestseller zum Thema unserer Zeit geschrieben, Künstliche Intelligenz, wie KI uns rettet und bedroht. Jetzt möchte ich gern echt mal ganz simpel von vorne anfangen. Wie funktioniert eine KI genau?
Ich muss ein kleines bisschen ausholen. Mit KI meinen unterschiedliche Leute Unterschiedliches. Und das muss man kurz klären. Früher war KI, also künstliche Intelligenz, ein programmierter Computer, dessen Programm so gestrickt war, dass der Computer dann menschlich erschien. Also das bekannteste ist vielleicht ein Psychotherapieprogramm. Das ist in den 60er Jahren schon erschienen, hat ein Programmierer am MIT gemacht und der wollte einfach, dass ein Computer reagiert und spricht wie ein Psychotherapeut. Das Programm hieß ELISA und dann konnte man sich mit dem eben über Keyboard unterhalten und dann hat dieses Programm eben, ja, so ähnlich wie ein Psychotherapeut auf Fragen reagiert, hat versucht, empathisch zu sein, wenn man mal eine Weile übers Wetter geredet hat als Klient, hat er dann gefragt, wie geht es eigentlich Ihrer Mutter oder was denken Sie über Ihre Mutter und so weiter. Mhm. Also es war ganz witzig und clever. Man hat solche Dinge dann künstliche Intelligenz genannt, weil es war ein programmierter Computer, der halt intelligentes Verhalten, so wie man es sich vorstellte, in irgendeiner Weise simuliert hat. Mhm. Das war vor 50 Jahren KI. Heute ist KI wirklich was ganz anderes. Man kann sogar sagen, das genaue Gegenteil davon. Das möchte ich an einem Beispiel erläutern. Im Computer wird durch einen Chip ein Programm abgearbeitet. Das sind Wenn-Dann-Schritte. Unser Gehirn arbeitet ganz anders. Da kommen dauernd Impulse. Das weiß man ja, dass die Sinnesorgane, die liefern elektrische Impulse. Das Auge, das Ohr, unser Tastsinn, alles liefert. Unser Gehirn verarbeitet diese Impulse und wenn ich auf einen spitzen Stein trete, dann stolper ich bzw. ziehe mein Bein zurück, weil das so schnell geht, dass ich eben auf die Umgebung vernünftig reagieren kann. Das schloss früher auch ein, dass wenn ich einen Säbelzahntiger sehe, dann renne ich weg oder kletter auf einen Baum oder wenn ich was zu essen finde, dann esse ich das, nachdem ich dran gerochen habe, um festzustellen, ob es schon verdorben ist oder ob es noch genießbar ist. Also unser Gehirn steuert Verhalten, sinnvolles Verhalten und sichert uns damit das Überleben. Das ist wichtig. Und es funktioniert ganz schnell. Also wir können ganz schnell auf Dinge reagieren. Und weil Nervenzellen, wie man mittlerweile weiß, ziemlich langsam sind, also Chips, die machen Milliarden von Rechenschritten pro Sekunde, so eine Nervenzelle, die macht 100, vielleicht 200 und nicht mehr. Deswegen war schon lange klar, dass unser Gehirn zwar so wie ein Computer auch Informationen verarbeitet, aber das muss völlig anders geschehen. Heute weiß man ziemlich genau, wie. Nämlich man kann heute, das macht man schon seit Jahrzehnten, Neuronen im Computer simulieren. Das heißt, man kann so, also ein Neuron im Computer sich zusammenbasteln, das Impulse von anderswo erhält und selber welche schickt. Man kann dann mehrere Neuronen zusammenschalten, auch im Computer, auch schon seit Jahrzehnten. Und dann können die tatsächlich auf Außenreize mit bestimmten, also auf Reize mit bestimmten Reaktionen reagieren. Auch sehr schnell. Und jetzt kommt der Witz. So wie Menschen ja dadurch lernen, dass sich die Verbindungen zwischen unseren Neuronen in unseren Köpfen ändern, die sogenannten Synapsen, die trainiert werden und dann eben bestimmte Verbindungen hergestellt werden und andere nicht, sorgen zum Beispiel in meinem Sprachzentrum dafür, dass ich Deutsch kann und ganz schnell, ohne darüber nachzudenken, deutsche Sätze produziere, wie jetzt gerade. Da läuft kein Computerprogramm ab, sondern dann Neuronen, Milliarden von Neuronen spielen sich Signale zu und dann passiert das. Wir nennen das Intuition. Ich denke ja nicht drüber nach, ich rede einfach. Es passiert. Ja. Nun kann man heute, und das war vor 30 Jahren noch schwer vorstellbar, tatsächlich neuronale Netzwerke generieren am Computer, die fast so viele Nervenzellen und Synapsen haben wie unser eigenes Gehirn. Und die machen dann auch etwa das Gleiche wie wir. Das war der Durchbruch, war im Jahr 2016. Da hat ein neuronales Netzwerk, also einfach nur Nervenzellen, die man simuliert hat in Rechnern, hat gelernt, das Brettspiel Go zu spielen. Das ist so kompliziert, dass man es nicht berechnen kann. Also es geht nicht dass man einen Computer programmiert, dass er das spielt. Geht nicht, weil das so kompliziert ist. Es ist die Rechenoperationen, die man durchspielen müsste, die sind größer als die Anzahl der Atome im Universum. Und das ist so die Grenze, die man gerne hat. Also mehr geht einfach nicht zu rechnen, denn dafür bräuchte man ja schon einen Computer so groß wie das Universum, wenn jedes Bit durch ein Atom repräsentiert wäre. Das ist so der Gedanke dahinter. Geht also nicht, man kann es nicht rechnen, aber man kann es trotzdem ein Stück weit lernen. Und das war ein revolutionärer Gedanke vor weniger als 10 Jahren. Und dann hat man tatsächlich eine Maschine Go spielen lassen und oh Wunder, die hat irgendwann im Januar gegen Europas besten Go-Spieler gewonnen. 3 Monate später hat sie gegen den weltbesten Go-Spieler gewonnen. Dann hat man noch eine Maschine gebaut, die hat von Anfang an nur gegen sich selbst gespielt. Die hat also gar nichts gelernt von, wie die anderen Maschinen, wie Menschen Go gespielt haben. Die hat einfach nur gegen sich selbst gespielt und mal gewonnen, mal verloren. Und dadurch hat sie gelernt, wie es geht. Mhm. Und diese Maschine hat dann ein Jahr später im Herbst gegen die Maschine gespielt, die bislang immer gegen die Menschen gewonnen hat. Und zwar 100 Mal und hat 100 Mal gewonnen.
Krass.
Sodass wir jetzt wissen, diese Maschine, die wirklich nicht von uns gelernt hat, macht Go-Züge, die sind so gut, dass sie immer gewinnt. Und Go-Spieler, die Professionellen, die es gibt, die gucken der Maschine jetzt zu und versuchen nachzuvollziehen, was die macht und wie sie es macht, um von der besser Go spielen zu lernen. Jetzt kann man, wenn man einen Schachspieler fragt, wie kommst denn du auf den Zug? Dann kann der manchmal sagen, naja, so und so und so und so. Aber wenn man den nach, ja, aber wie bist denn da drauf gekommen? Dann sagt er, ich hatte einfach den Einfall. So ist es beim Go auch. Also manche Züge, die liegen auf der Hand. Aber zum Beispiel hat man den weltbesten Go-Spieler, der hat auch ein Spiel gegen die gute Maschine, also die noch besser ist, gewonnen mit einem ganz wichtigen Zug, über den alle sozusagen erstmal hergefallen sind, die Live-Kommentatoren dieses Spiels, nach dem Motto, wie kann der sowas machen? Hinterher stellte sich aber raus, der war genial und deswegen hatte er gewonnen. Und da hat man ihn gefragt, sag mal, wie bist du denn auf den gekommen? Sagt er, keine Ahnung, Intuition. Und wenn Menschen nichts einfällt, wenn man sie fragt, und dann sagen sie Intuition. Ja? Computer kann man nicht fragen, aber diese Rechenmaschinen, die eben, also in 3 Tagen hat diese Maschine das, was Menschen in 3000 Jahren an Go-Spielen gelernt haben, Eröffnungen, Endspiele, hat die in 3 Tagen auch gekonnt. Und dann hat sie halt noch 37 Tage weitergespielt und dann war sie besser als jeder Mensch. Und wenn man dann sich fragt, ja, was hat denn die? Ja, Berechnungen hat sie nicht. Das kann sie nicht, weil das geht da bei dem Spiel. Man kann nur, wenn man darüber nachdenkt, sagen, offenbar hat die Intuitionen. Und zwar bessere als wir. Und das ist das, was einem erstmal sehr verblüfft.
Ja, aber und schockt einen, auch, ne? Denkt so, huff.
Bitte?
Ne?
Und, ja, so viel. Ich sage es aber deswegen auch ganz gleich so orientiert. Weil nachdem ChatGPT auf den Markt kam und alle angefangen haben, über künstliche Intelligenz zu reden, die gibt es ja schon länger. Aber ChatGPT hat die Firma OpenAI, also offene künstliche Intelligenz, wenn man so will, ihrem Namen alle Ehre gemacht, denn ihr Ziel war, künstliche Intelligenz unter die Leute zu bringen. Ne? Deswegen offene KI. Und die hat einfach diesen Quasselroboter am 30. November 2022 war es veröffentlicht, also in die Welt rausgelassen. Und sie hat damit auf jeden Fall bewirkt, dass die ganze Welt über KI spricht. Denn vorher hat niemand darüber gesprochen, dann plötzlich die ganze Welt. Aber die ganze Welt weiß bis heute nicht wirklich, wie sie funktioniert. Denn es haben Politiker zum Beispiel in Deutschland gesagt, na ja, die KI, die kann ja rechnen, aber wir Menschen haben ja Intuition. Und nach allem, was ich bislang gesagt habe, ist das natürlich völliger Unfug. Die KI hat genau die gleiche Intuition wie wir auch, weil sie letztlich so funktioniert wie unser Gehirn. Sie lernt selber und dann kann sie was. Und das Können kann sie nicht begründen, sie macht es halt.
Aber sie wird ja von uns gefüttert, ne? Ohne Fütterung.
Sie wird von uns mit Beispielen gefüttert, richtig. Mhm. Und das ist natürlich, deswegen gibt es ja KI. Die KI wurde eben mit zum Beispiel mit dem Go-Spiel gefüttert, und dann, um dann im Go zu gewinnen. Aber wir haben ja ganz andere Dinge gemacht. Also ich sag mal, ich erkläre es mal kurz an einem Beispiel. In der Medizin, wo es viele Anwendungen für KI gibt, wie aber in anderen Gebieten auch, gibt es ein Problem. Und zwar schon seit Jahrzehnten. Und das Problem geht so, dass wir keine Medikamente mehr haben gegen schwere Infektionen, weil immer mehr Bakterienstämme Resistenz entwickeln gegen immer mehr Antibiotika. Ich glaube, das Problem ist ziemlich bekannt. Ja. Es ist so dringend, dass heute schon mehr Menschen weltweit an Keimen sterben, gegen die wir einfach nichts mehr haben. als an den zwei häufigsten Infektionskrankheiten, nämlich Tuberkulose und AIDS. Also Tuberkulose ist einfach eine ganz schwere Krankheit, an der weltweit immer noch Hunderttausende sterben, jedes Jahr, und AIDS auch. Und beide zusammen machen weniger Tote als die Tatsache, dass wir keine Medikamente mehr haben, die gegen andere ganz normale Bakterien, sage ich mal, helfen. Das Problem haben wir, und es wird abgeschätzt, dass wir, wenn das so weitergeht, dann ist die Haupttodesursache in wenigen Jahrzehnten bakterielle Infektion. Wir hatten nichts mehr dagegen, weil wir einfach keine neuen Medikamente haben, die dann auch gegen resistente Stämme helfen. Das Problem wird dadurch nicht besser, dass die großen Pharmafirmen weltweit schon in Mitte der 80er Jahre aufgehört haben, neue Medikamente zu entwickeln. Also das ist wirklich ein Problem, weil die sagen mit Recht, naja, die Ärzte, wenn wir denn eines entwickeln würden, das kostet etwa 2 Milliarden, sowas zu entwickeln. Mhm. Wenn wir eins entwickeln würden, dann würden die sagen, oh, das ist prima, dass wir es jetzt haben. Das tun wir schnell weg und nehmen es nur für die Fälle, wo sonst nichts mehr hilft. Das heißt, es würde gar nicht so in großem Stil eingesetzt. Man könnte also auch kein Geld verdienen. Und das wiederum bedeutet, dass niemand Geld in die Hand nimmt, um sowas zu entwickeln, wenn er genau weiß, dass es nicht eingesetzt wird, es sei denn, es muss halt sein. Und deswegen wird auch nichts mehr entwickelt, seit Jahrzehnten. Ja? Und jetzt kann man sagen, oh Gott, das ist ja alles ganz schlimm. Warum erzähle ich das? Nun, weil es mittlerweile die Lösung da ist. Und die Lösung heißt KI. Und ganz schnell, es gibt ja viele antibiotisch wirksame Moleküle, hat man etwa 3000 Moleküle genommen, von denen man weiß, die wirken gegen Bakterien. Dann hat man 3000 Moleküle genommen, von denen man weiß, die wirken definitiv nicht gegen Bakterien. Und dann hat man eine KI damit gefüttert. Das heißt, die hat Eigenschaften und Moleküle gelernt und wusste jeweils, ist ein Antibiotikum, ist kein Antibiotikum. Und so hat sie, ja, ich sage es mal jetzt gleich bewusst überspitzt, eine Intuition dafür entwickelt, wie ein Antibiotikum aussieht und wie eins aussieht, was definitiv keins ist. Also sie hat Antibiotika von Nicht-Antibiotika unterscheiden gelernt, wenn man sie einfach nur mit Daten aus der Chemie über Moleküle füttert. Dann hat man diese KI mit 107 Millionen bekannter Moleküle gefüttert und hat die gefragt, sag mal, ist das ein Antibiotikum? Ja, nein. Und von diesen 107 Millionen hat sie bei 99 gesagt, das könnte eins sein. Und diese 99, die konnte man jetzt testen. Also 107 Millionen Substanzen testen, ob es Antibiotika sind, das kann man eben nicht. Deswegen hat es auch keiner gemacht. Ach, 99, das geht. Dauert ein paar Wochen, dann hat man es. Hat man gemacht, und von denen waren über 20 tatsächlich neue Antibiotika. Ganz neue. Und die sind jetzt in Entwicklung.
Krass.
Nach dem Motto, KI hat neue Medikamente gefunden. Und zwar dadurch, dass es den Suchraum um den Faktor 1 Million verkleinert hat. Wir müssen eben nicht mehr alle Moleküle testen, sondern nur noch jedes Millionste. Und dann finden und eher die halt in Frage kommen. Und dann finden wir eben welche und dann haben wir wieder welche.
In welchen Gebieten kann KI uns wirklich auch noch richtig gut helfen, außer in der Medizin?
Das geht in der Landwirtschaft, wenn Sie eine KI auf den Acker loslassen mit einer Fernsehkamera, die dann Unkraut von der Frucht, die wächst, unterscheiden kann. Und das kann heute eine KI, die man darauf trainiert. Und dann hängen Sie noch einen Laser an die KI und dann schießt er sozusagen jedes Unkraut mit einem ganz kurzen Laserpuls ab, also pulverisiert das Unkraut und lässt das andere wachsen. Und dann brauchen Sie keine Unkrautvernichtungsmittel. Also Glyphosat brauchen Sie nicht mehr. Müssen Sie nicht mehr auf den Acker kippen mit all seinen Problemen. Ganz einfach, weil die KI Unkraut jäten kann.
Krass. Ja, das ist positiv. Solche absolut. Ja.
Also solche Geräte gibt es tatsächlich schon. Das sind alles Beispiele, die gibt es. Und in Amerika gibt es die Dinger schon. Und da kann man schon sozusagen ohne Chemie Landwirtschaft betreiben. Dank KI. Also die Beispiele sind so unterschiedlich. Und es gibt in jedem Bereich gibt es die. Wenn Sie also Altphilologe sind, dann kann heute eine KI Keilschrift lesen. Weil es gibt 600.000 Tontafeln mit Keilschrift, die kann kein Mensch lesen. Aber eine KI kann die lesen, alle 600.000. und dann kann sie auch sagen, was da drauf steht. Und das ist mittlerweile so. Und die Experten, die streiten sich dann über, wenn irgendwo eine Tafel fehlt, was da draufstehen könnte. Und dann kann man die KI fragen und die gibt einem dann einen Vorschlag, was da stehen könnte, wo die Experten zum Teil von den Stühlen fliegen und sagen, da wären wir nie drauf gekommen. Aber es ist genial, wie die KI diese Keilschrifttafel ergänzt hat.
Also es ist ein positives Hilfsmittel in vielen Bereichen.
Ja.
Jetzt kommen wir aber nochmal zu den Gefahren. Viele Menschen haben ja auch wirklich Angst, ja, dass man damit manipulieren kann, also insbesondere auch politisch, dass man gar nicht mehr weiß, ist das wirklich die Stimme von dem und dem, ist das die Stimme von Biden etc. Welche Gefahren tun sich denn auf aus Ihrer Sicht?
Naja, also überall, wo man ein wirkmächtiges Instrument hat, gibt es natürlich die Möglichkeit, dass jemand mit kriminellen Einstellungen und Absichten dieses Instrument verwendet, um damit kriminelles Verhalten zu produzieren. Also das ist, wenn Sie ein Küchenmesser haben, Sie können Zwiebeln schneiden, Sie können es auch als Mordwaffe verwenden. Das hängt ganz davon ab, was Sie vorhaben. Also es gibt ja nichts, was große Wirkung hat, was nicht eben auch diese dunkle Seite hat. Und bei KI ist das ein bisschen schwieriger, also am Anfang zu verstehen, aber natürlich können sie eben auch schreckliche Dinge anrichten. Wir haben uns ja alle an den Papst in Turnschuhen und weißer Daunenjacke gewöhnt. Also ein Bild, was eine KI generiert hat, indem man sagte, malen wir mal den Papst mit weißer Daunenjacke und Turnschuhen. Und dann macht die das eben. Und das kann sie halt auch. Man kann der KI auch sagen, bitte gib mir ein Kochrezept für ein tödliches Gift. Und dann gibt sie einem ein Kochrezept für ein tödliches Gift und dann muss man es bloß noch kochen. Also das gibt's alles eben und das ist die Gefahr an der Sache. Und da muss man Mittel und Wege finden, diese Gefahr zu minimieren.
Auch da nützt ja wahrscheinlich eine Kennzeichnungspflicht ja auch nichts, weil wenn man da miese Absichten hat, dann macht man das einfach nicht.
So ist es. Wer eben was Böses will, der kennzeichnet es nicht, das ist richtig. Es wird sicherlich... Also der Anfang ist, dass man sich überlegt, wo gibt es denn Gefahren und dass man sagt, wir können ja mal verschiedene, also KI ist immer alles, wo eine Maschine was gelernt hat und dann was kann. Wir können ja jetzt mal einteilen, welche sind denn gefährlich und welche nicht. Und ich sage mal, eine KI, die Kartoffelschälen lernt, die ist vielleicht nicht so gefährlich wie eine KI, die einfach auf alle Fragen der Welt irgendeine Antwort hat, einschließlich der Frage nach Nervengasen und irgendwelchen Giften. Dann kann man die KI schon mal einteilen in weniger problematisch und problematisch. Das hat man gemacht. Das hilft einem nicht weiter, denn jeder kann eine KI laufen lassen. Die Dinger sind nun mal in der Welt. Auch wenn man jetzt nichts mehr publizieren würde, ist schon genug KI sozusagen in der Welt, dass man dann missbräuchlich verwenden kann zu seinen eigenen Zwecken. Also die Chance, die haben wir leider vertan schon. Aber wir haben auf jeden Fall Möglichkeiten, ich sag mal, Leitplanken aufzustellen. Das darf sein, das darf nicht sein. Ob das dann wirklich gegen, ich sag mal, naja, also Fake News kurz vor Wahlen, da machen viele Menschen heute mit Recht darauf aufmerksam. Das könnte uns auch noch passieren. Wir haben ja in diesem Jahr das Superwahljahr weltweit. So viele Menschen haben noch nie gewählt, nämlich 3/4 der Weltbevölkerung wählt in diesem Jahr. Und wenn da ganz viel schief geht, dann kann es eben sein, dass viel Demokratie den Bach runtergeht. Ich sag mal, wir können hoffen, dass das nicht passiert. Und wie Sie richtig sagen, sollten wir auf der Hut sein, sollten ein bisschen was wissen, was KI kann, um dann eben auch reagieren zu können, wenn ja lauter Falschnachrichten oder eben gefakte Fotos oder sogar gefakte Videos, also von KI produzierte Videos mit Inhalten, die ja nachteilig sind, wenn die uns dann überschwemmen. Ich hoffe, dass das nicht passieren wird.
Bisher war es ja möglich, im Netz alles zu recherchieren, gerade für Journalisten. Ja? Aber wenn man jetzt eine KI benutzt, dann ist es ja auch da abhängig davon, was für Ergebnisse man findet, je nachdem, wie sie gefüttert ist und von welcher Gesellschaft sie quasi, Google etc., weiß ich nicht, was es da alles gibt.
Das ist letztlich auch heute schon so. Ich meine, das Netz wurde ja letztlich von seinen Anwendern kreiert. Also auch wenn Sie was nicht per KI suchen, sondern wenn Sie einen Google-Such machen oder mit Bing, also mit der Suchalgorithmus von Microsoft, ist egal, welchen Algorithmus Sie verwenden, Sie suchen das Netz durch. Und im Netz stehen nun mal ganz viele Inhalte, die, ich sag mal, von westlich zivilisierten Kulturen ins Netz gestellt wurden. Da gehört auch die Unkultur der Killerspiele dazu. Also das ist immer noch Teil unserer Kultur, wenn man so will. Da ist alles Mögliche dabei. Aber es ist auf jeden Fall es ist nicht die Realität, wie sie an sich ist, sondern es ist ein Teil unserer Kultur, der sich eben im Netz niedergeschlagen hat. Und Beispiel, diese Kultur ist männlich dominiert. Also auch Google hat weibliche Vorurteile oder Diskriminierung von Frauen eingebaut, wenn man so will. Und das haben natürlich die KI, die gefüttert wurde mit einem Bruchteil vom Netz, haben das auch. Und in der Medizin ist klar, dass man, also es wurde gemacht, Hautärzte haben über 100.000 Hautveränderungen einer KI beigebracht, die dann auch gelernt hat, was der Hautarzt jeweils gesagt hat, ob es maligne oder benigne ist. Und so kann jetzt die KI so gut wie ein Hautarzt auch vorhersagen, das ist ein maligner Tumor, ein malignes Melanom zum Beispiel, und das ist ein harmloses Muttermal. Das kann diese KI. Aber es kann es nur bei weißhäutigen Menschen, bei schwarzhäutigen nicht, weil mit denen ist sie nicht trainiert worden. Und insofern enthält auch die medizinischste und scheinbar objektivste KI, wo niemand sich überlegt hat, da bauen wir jetzt ein Vorurteil rein, die hat aber eins. Und das hat sie einfach, weil sie mit weißer Haut trainiert wurde und mit Navy, so nennt man Navus, Mehrzahl aus. Also wurde halt mit Muttermalen auf weißer Haut trainiert und nicht mit Muttermalen auf dunklerer Haut, die sich dann natürlich schwerer abheben. Aber ein Hautarzt, der die 100.000 Mal oder der die 10.000 Mal gesehen hat, der kann die schon auch unterscheiden, aber die KI halt nicht. Deswegen hat die KI eine eingebaute Schwachstelle durch ihr Training. Und auf solche Schwachstellen aufmerksam werden und auch die mit eingebauten Vorurteile, sobald menschliche Daten dazu dienen, die KI zu trainieren, werden die menschlichen Vorurteile gleich mitgelernt von der KI. Darauf zu achten und dafür eine Sensibilität zu entwickeln, das ist auch an uns. Und da sind wir auch gerade dabei. Also da gibt es immer wieder mal Artikel, die sagen, hey, passt mal auf, hier gibt es eine Schwachstelle, hier wurde was nicht ganz optimal sind, hier müssen wir nachbessern. Und ich kann nur hoffen, dass wir das auch dann immer jeweils tun, um sozusagen nicht uns selbst Fallen zu stellen, in die wir dann auch noch reintappen.
Also es ist ein hilfreiches Werkzeug im besten Fall. Und ich schaffe meine Berufung, also als Arzt zum Beispiel, damit nicht ab, sondern es ist meine Unterstützung, eine KI.
Also das auf jeden Fall. Ich sag mal, eine KI ist ja eine Maschine. Und die kann natürlich sich menschlich geben, wie ChatGPT, auch mal einen Spaß machen oder sagen, ja, ich bin jetzt eingeschnappt. Das kann sie alles simulieren. Also sie kann sogar Emotionen simulieren, wenn man will. Aber eine Maschine hat keine Zahnschmerzen, hat auch keinen Hunger. Und hat auch keine Lebensdauer. Also jeder Mensch weiß, er stirbt. Er ist also endlich. Er muss also, wenn er was will, es jetzt machen, weil in 100 Jahren so lange kann man nicht warten, weil dann gibt es einen nicht mehr. Deswegen haben wir auch das, was man Agency nennt. Wir sind verkörpert und der Körper tut uns weh. Der macht uns auch Glücksgefühle, aber er tut uns auch weh. Und deswegen treibt uns ständig was um. So eine KI, die treibt eben nichts um. Das ist ein Haufen von Synapsen und die hockt in irgendeinem Kasten drin, in Siliziumchips, von sich aus machen die gar nichts. Ja? Und deswegen haben die auch keine Verantwortung, sondern machen tun immer Menschen was. Und die haben dann dafür die Verantwortung. Und das wird uns zunehmend beschäftigen, denn man muss ganz klar sagen, ja, ich war es nicht, die KI war es, das gilt nicht. Das gilt in keinem Bereich. Und der schönste Anwendungsfall ist mittlerweile das autonome Fahren, leider. Ja, da kann man auch nicht sagen, also ich war es nicht, mein Auto hat falsch gelenkt und deswegen habe ich jetzt den Unfall gebaut. Deswegen ist es mit dem autonomen Fahren auch so ein Problem. Wir können nicht autonom fahren, denn das würde heißen, wir machen die Augen zu und nehmen die Hände vom Lenkrad, dann würde das Auto steuern. Wenn aber dann was passiert, das betrifft häufig den Fahrer, der dann zu Tode kommt. Ja. Dann kann man nicht sagen, das Auto hat den Fahrer umgebracht, weil ein Auto hat keine Agency. Das ist auch nicht heimtückisch, das bringt auch niemanden um. Es kann Fehler machen bei der Steuerung, indem es Dinge übersieht und dann kann es eben einen Unfall machen. Aber solange man sagt, autonomes Fahren gibt es nicht und schuld ist immer ein Mensch, wird eben autonom nicht gefahren. Und wer autonom fährt, der riskiert dann immer, dass man ihnen sagt, du hast deine Pflicht der Aufsicht vernachlässigt oder du bist eben schon tot und dann hat dich eben der Tod bestraft. Insofern ist das ein schönes Beispiel, was zeigt, Menschen haben Verantwortung und Menschen handeln als moralische Instanz. Maschinen können das gar nicht. Und deswegen gibt es das auch nicht. Und deswegen nehmen Sie irgendeine wissenschaftliche Spezialität, unter anderem Medizin, wird es nie so sein, dass die Maschine eine Entscheidung fällt, sondern es wird immer der Mensch eine Entscheidung fällen. Also in der Literatur wird immer gesagt an dieser Stelle, es werden nicht die Experten durch KI ersetzt, aber Experten, die KI verwenden, die werden Experten, die keine KI verwenden, ersetzen. Und das, glaube ich, ist das, was passieren wird. Menschen werden nicht ersetzt. Mhm. Aber Menschen, die KI verwenden, die werden Menschen, die keine KI verwenden, ersetzen. Das wird kommen.
Es gibt ja wahrscheinlich dann auch eine Menge rechtliche Probleme noch, an die wir noch gar nicht denken, oder?
Ja, aber solange man, ich sag mal, berücksichtigt, dass eben ganz prinzipiell eine KI gar nicht entscheiden kann. Also genauso wenig wie die Hunger und Durst haben kann, kann sie eben auch nicht entscheiden. Entscheiden ist eine, ist kann nur ein Mensch. Ja. Und der muss dann eben auch Gründe angeben können und muss sagen können, warum er was gemacht hat. Also aus dieser Nummer kommen wir nicht raus. Deswegen wird auch die KI nicht irgendwas selbstständig machen, weil das wird nicht gehen. Da, wo es um die Wurst geht, da wird immer ein Mensch entscheiden müssen. Also in meinem Buch habe ich ja ein ganzes Kapitel über KI beim Militär geschrieben. Und da wird es ganz absurd, weil KI ist natürlich immer schnell und ist, wenn sozusagen ein Waffensystem mit KI arbeitet, dann kann es natürlich in Millisekunden Entscheidungen treffen, die eben auch aus seinem Standpunkt richtig sind, also den richtigen umbringen nach allen möglichen Gesichter und Gestenerkennung und so weiter. Und ein Mensch bräuchte da länger, müsste nochmal hingucken und sagen, ja, ich weiß es noch nicht, vielleicht. Und wenn dann die beiden KIs gegeneinander sind, dann hat immer der gewonnen, der schneller ist. Und deswegen hat das Militär längst erkannt, dass wenn man militärisch vernünftig handeln will, und das heißt auch, es müssen immer Menschen an den Entscheidungen beteiligt sein. Eine Maschine darf nicht über Leben und Tod entscheiden. Das ist ganz klar von den Militärs auch so formuliert. Ja, wenn ich das aber akzeptiere für mich selber, dann habe ich schon verloren, weil ich weiß, der andere ist schneller, bei dem die Maschine entscheidet, weil Maschinen eben schneller entscheiden. Das heißt, die Militärs wissen, sie müssen sich abschaffen, damit sie gewinnen. Das ist ein blödes Dilemma. Da kommt auch keiner raus. Und wenn man die Publikationen, die es dazu gibt, liest, wird auch klar, da kann man gar nicht rauskommen.
Krass. Ja.
Insofern, es bleibt spannend.
Ja. Ja. Ich wollte jetzt noch mal kurz zur Stimme, ja, dass man dann durchaus gar nicht mehr erkennen kann, ist das die Stimme von dem und dem Politiker, der wichtig ist? Spüren Menschen es, wenn eine KI-Stimme spricht?
Auch wenn es nur gut gemacht ist, natürlich nicht. Mhm. Ich meine, es gab schon früher Leute, die konnten wie Willy Brandt reden und haben das auch manchmal gemacht. Und da konnte man es auch nicht unterscheiden. Und das können halt jetzt Maschinen. Das ist der einzige Unterschied. Ja. Also, dass es gefakte Fotos, die gab es ja auch schon seit es Fotografien gibt es gefakte Fotos. Nur ist es jetzt viel leichter. Also jeder kann sagen, ChatGPT mal mit dem Papst mit weißer Daunenjacke und nach 30 Sekunden ist das Bild auf dem Schirm. Dann kann man sagen, ich will jetzt aber gerne in Rot, dauert noch ein paar Sekunden, ist es in Rot. Also es geht halt heute alles viel, viel, viel leichter durch KI. Im Prinzip gab es das alles schon und im Prinzip, naja, wissen wir auch schon, was hilft. Ein kritischer Verstand, viel Vorwissen nach dem Motto, das kann nicht sein. Da muss man wissen, was alles sein kann und dazu muss man sehr viel wissen. Und also wir dürfen nicht bei der Bildung sparen, weil es geht ja eh alles mit KI, da brauchen wir doch selber keine Bildung mehr. Nein, das ist genau falsch rum. Wir brauchen umso mehr Bildung, um besser beurteilen zu können, was die KI macht.
KI in den Schulen ist doch ein No-Go, oder? Würde ich jetzt mal sagen.
da muss man sich wieder die Gegenfrage gefallen lassen, was wollt ihr denn machen mit KI? Und da gab es, als ChatGPT rauskam, gleich ein paar Leute, die gesagt haben, das ist doch toll für die Schule, da können wir jetzt ChatGPT was schreiben lassen, dann können wir uns überlegen, was da alles falsch dran ist. Sorry, muss ich da sagen. Man kann auch selber was schreiben. Der eine Schüler zum Beispiel, dann kann sich der andere überlegen, was falsch dran ist. Der Vorteil, einer schreibt was. Denn ich meine, ich lerne ja auch nicht dadurch Fußball oder Geige spielen, wenn ich mich vor den Bildschirm hocke und jemandem zugucke, wie er Fußball oder Geige spielt. Ich kann dann auch schon kritisieren, hey, der macht das falsch und das falsch. Aber selber können kann ich es deswegen nicht. Ich lerne selber Fußball oder Geige spielen dadurch, dass ich Fußball und Geige spiele. Und mit dem Schreiben ist es nichts anderes. Das Schreiben, das muss man sich klar machen, ist ja nicht einfach nur aufschreiben, was man denkt, sondern ist einen Gedanken zu verschriftlichen. Und jeder, der schon mal ernsthaft was geschrieben hat, der weiß, manchmal sperren sich Gedanken. Man will was hinschreiben, schreibt es hin und dann merkt man, das trifft es aber nicht richtig. Ich hätte es gerne noch anders geschrieben. Und dann probiert man rum und dann merkt man erstmal, wie widerständig Gedanken sein können, was ihre Verschriftlichung anbelangt. Jeder Autor kämpft damit. Und ich habe genug geschrieben. Ich weiß gut Bescheid, wie es einem da geht. Ja? Wer wenig schreibt, dem ist es gar nicht so klar, dass es sowas gibt. Ja? Und Deswegen, Schreiben lernt man einfach nur durch Schreiben. Und wenn jetzt alle Welt überhaupt nicht mehr schreibt, weil man kann immer sagen, ChatGPT oder Alexa, schreib bitte Folgendes auf und mach's schön den Brief und schick ihn weg. Wenn das alle machen, dann können wir alle irgendwann nicht mehr schreiben. Und damit einen längeren Gedanken formulieren mit Anfang, Ende, Konklusion und so weiter. Und das macht uns aus. Das heißt nämlich denken können. Und wenn wir uns alle das Denken abgewöhnen, es gibt einen amerikanischen Soziologen, Jonathan Haidt, der hat vor 2 Tagen in einem Interview in der Neuen Zürcher Zeitung gesagt, seit 2012 beobachtet er mit großer Skepsis, dass die Kinder aufgehört haben zu denken, vor allem längere Abschnitte zu denken, weil sie sich daran gewöhnt haben, dass sie mindestens alle 10 Minuten gestört werden von ihrem Smartphone. Und wer alle 10 Minuten gestört wird, der kann irgendwann nicht mehr sich länger konzentrieren, damit auch nicht länger denken. Und er geht so weit, dass er sagt, und daran wird unsere Demokratie zugrunde gehen, denn man muss mitdenken und länger komplex denken können, wenn man Bürger einer Demokratie ist, sonst ist man unendlich manipulierbar. Und wie Rechte hat, muss man nur nach Amerika gucken, dann sieht man, dass die genau dabei sind. Und dann sieht man auch, dass er als Amerikaner gerade so etwas sagt, als Wissenschaftler sagt, in einem doch seriösen Blatt, nämlich der Neuen Zürcher Zeitung, und sich da, also ich sag mal, viel weiter aus dem Fenster lehnt, als ich das je getan hätte. Ich habe mich selbst gewundert, dass er das so sagt. Ich kenne ihn, ein sehr, sehr guter Mann. Aber der ernsthaft Bedenken hat und sagt, wenn wir so weitermachen, dann ziehen wir uns den Boden unter den Füßen weg, nämlich die Grundlage von unserer zivilisierten Gesellschaft. Und das ist nicht nur Mathematik und Naturwissenschaften, das ist eben auch klar denken, klar sprechen können, klar entscheiden begründen können und so weiter. Und das ist das, was wir nicht Maschinen überlassen dürfen. Deswegen, Gottes Willen, nein, keine KI an Schulen. Auch nicht, um mal ein bisschen mit rumzuspielen und zu gucken, was das so macht. Das macht jeder sowieso zu Hause. Und wenn es neue Spielzeug gibt, spielt jeder mit rum. Das brauchen wir nicht an der Schule.
Und Handys auch so spät wie möglich, ne? Wird ja auch immer schwieriger.
Absolut. Der eben gerade zitierte Herr Jonathan Haidt sagt, Handys frühestens mit 14, Social Networks frühestens mit 16. Und dann sagt er noch, ja, die Chinesen machen das ja längst so. Und die können das, weil die nämlich keine Demokratie sind, die verbieten es einfach. Und die werden uns deswegen auch bald überholen, weil wenn wir das so zulassen wie jetzt gerade, dann haben wir keine Chance gegen die. Sagt er alles.
Für uns ist es auch wichtig, ne, das Handy dann mal schön mal wegzulassen, auch nicht immer in Sichtweite zu haben. Ne? Das triggert einen ja dann auch immer drauf zu gucken, oder?
Wenn man das Handy auf dem Tisch liegen hat, ist der IQ messbar geringer, weil man relativ viel Hirnschmalz braucht, dass man jetzt gerade nicht drauf guckt. Und weil man ständig Gehirnschmalz braucht, um jetzt gerade nicht drauf zu gucken, hat man diesen, ich nenne es jetzt Hirnschmalz, man kann auch sagen, diese Informationsverarbeitungskapazität, die ständig abgezogen wird, um jetzt nicht aufs Handy zu gucken, die hat man eben nicht für andere Aufgaben. Und deswegen sinkt die Fähigkeit zum Denken und nachweislich der IQ. Wenn man einen IQ-Test macht mit Handy auf dem Schreibtisch, ist der um einige Punkte geringer. Der Unterschied ist etwa so groß zwischen einem durchschnittlichen Gymnasiasten-IQ und einem Realschul-IQ.
Krass. Wie oft gucken Sie aufs Handy?
Ja, ich lege es oft einfach weg.
Ja, also richtig
gar
weg.
Nicht, also, ne? Dass ich es einfach gar nicht sehe, dann ist es, dann muss ich auch nicht drauf gucken, es ist nicht da. Das sollte jeder machen, unbedingt.
Ja. Ich würde gerne noch mal zum Schluss wirklich Ihren allerwichtigsten Hinweis, das wichtigste Plädoyer zum Thema KI hören.
Ich glaube, man sollte sich damit beschäftigen und man sollte auf jeden Fall auch keine Angst davor haben, weil Angst ist kein guter Lehrmeister und schon gar kein guter Entscheidungshelfer. Man sollte sich überlegen, mehr darüber zu wissen und dieses Wissen dann auch wirklich für sich nutzen, denn das kann man, das kann jeder. Und dann kommen wir auch gesamtgesellschaftlich weiter. Also wir werden irgendwann, ich sag mal, in der Mittelstufe Mathematik werden wir die Rechnungen, die die KI heute macht, das ist letztlich alles Vektorrechnung, da werden wir wahrscheinlich in den kommenden Jahren ein bisschen mehr Wert drauf legen, dass die Schüler das lernen, weil sie dann auch KI besser verstehen werden und auch KI-Anwender leichter werden können. Und das wird alles passieren. Gleichzeitig würden vielleicht die üblichen Programmiersprachen wieder ein bisschen abnehmen. Das kann alles sein, das weiß ich aber nicht. Aber wir werden uns damit beschäftigen. Und das ist auch wichtig. Und jeder, der aus der Schule schon draußen ist, der kann sich informieren. Und das kann er auch tun, so wie es ihm in Freiheit tun. Er kann auch nach wie vor sagen, was er denkt, was man in manchen Gegenden der Welt eben nicht mehr kann. Mhm. Und dieses System, das werden wir verteidigen müssen gegenüber anderen Systemen, die vielleicht, weil sie KI verwenden, momentan mal ein bisschen erfolgreicher sind, unter denen wir aber nicht leben wollen. Und darauf läuft es letztlich hinaus. Das muss uns allen auch klar sein.
Wir müssen auch berührbar bleiben, oder? Das ist ja auch ganz wichtig.
Ja, ja. Und natürlich müssen wir ja also nicht so tun, als seien wir keine Menschen. Ja. Wir sind Menschen und gerade mit unserer Endlichkeit, unserer Fehlbarkeit, weil wir eben Fehler machen können und uns auch mal falsch entscheiden können, ist es wichtig, dass eben, ja, wir müssen diese Entscheidungen fällen, müssen auch dazu stehen, müssen sie verantworten, weil eine Maschine kann keine, es geht nicht, eine Maschine kann keine Verantwortung übernehmen. Und wenn man nachdenkt, wollen wir die bestrafen? Sie können ja Maschinen auch nicht bestrafen, sie können sie kaputt machen, aber ist ja nicht bestraft. Also ganz prinzipiell können Maschinen keine Verantwortung haben und daraus folgt auch die Begrenztheit ihrer Anwendungsmöglichkeiten. Das ist ganz klar.
Professor Spitzer, haben Sie einen Kraftspruch, der Sie begleitet durch Ihr Leben, der immer da ist?
Geht nicht, gibt's nicht. Oder weiß ich nicht, muss ich es halt wissen. Also ich bin neugierig. Und wenn ich was nicht weiß, dann ist für mich immer Ansporn, es dann irgendwann zu wissen. Und dann mache ich mich schlau. Jeden Tag kriege ich Fragen gestellt, wo ich nichts weiß. Und dann mache ich mich schlau und dann weiß ich es. Ich bin Wissenschaftler. Meine schlimmste Macke, nämlich meine Neugierde, habe ich zu meinem Beruf gemacht. Ich bin deswegen auch der glücklichste Mensch. Wenn man seine Macke zum Beruf macht, dann hat man wirklich gewonnen.
Ich spüre das und höre das. Die sind da mit Leidenschaft dran. Und tausend Dank, das war wirklich, ja, es waren viele Aspekte, die für mich völlig neu waren. Das war sehr, sehr, sehr umfangreich zum Thema KI. Von Herzen alles Liebe Ihnen.
Danke.